NDR Info. Feiertagsforum.
Josef ist als Mann, was Frauen sich in einer Geburtssituation, in der sie sehr verletzlich ja auch sind, doch wünschen. Ein Mann, der an der Seite bleibt und nicht weggeht.
Ja, er macht also alles. Er ist der Rundum-Hausmann, kann man nicht anders sagen.
Als Familienberater finde ich das ganz, ganz wunderbar, dass die heilige Familie eben nicht so eine romantische Sonntagnachmittag-Familie ist.
Dann plötzlich im 17. Jahrhundert wird er eine wichtige Figur. Er verjüngt sich erheblich. Der letzte Akt ist dann, dass er zum Patron des Kaiserhauses wird. Also im Grunde genommen der Patron eines patriarchalen Gottesgnadentums.
Er wird funktionalisiert zum Schutzpatron der katholischen Kirche. Mit Josef dem Arbeiter, nicht wahr, will man die Arbeiterbewegung kirchlich domestizieren.
Und Josef ist dann schon ein Premium-Heiliger.
Vom Träumer zum Arbeiterpatron. Die schillernde Geschichte des Josef von Nazareth. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Ich würde es für die billigste aller möglichen Ausreden halten.
Sagt Matthias Brodovi, hannoverscher Comedian und katholischer Theologe. Und der Familientherapeut Christoph Hutter stellt die Frage:
Wie glaubhaft diese Geschichte vom Heiligen Geist für einen ganz normalen Zimmermann ist. Also ob er es nicht einfach als absoluten Ausflucht verstehen muss. Wenn das so ist, dann ist es ein Erschrecken, dann ist es aber auch, und das ist ein zweites großes Thema, eine riesengroße narzisstische Kränkung. Also es geht direkt auf den Selbstwert. Wenn wir betrogen werden von unserem Partner, von unserer Partnerin, dann heißt das, dass wir als Ganzes in Frage gestellt werden und unser Selbstwert, unser Bild von uns selbst, die Hoffnung, die wir in die Spiegelung, in die Liebe des anderen gesetzt werden, das wird alles mit einem Federstrich in Frage gestellt.
Auch Josef kam in Zweifel, erzählt die Bibel.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen.
Josef weiß um die gesellschaftlich prekäre Lage Marias, die ein Kind bekommt, ohne dass er der Vater ist. Er braust nicht auf, er macht keine Vorwürfe an seine Braut, sondern will die Dinge in aller Stille bereinigen,
sagt der Tübinger Theologe Karl Josef Kuschel. Und Familientherapeut Hutter ergänzt:
Ich glaube, dass ganz viele Männer solche Situationen tatsächlich eher mit sich selber ausmachen als mit ihren besten Freunden und mit den Therapeuten. Also Männer haben oft den Eindruck, am Ende des Tages muss ich es dann doch für mich alleine entscheiden.
Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Gott wollte durch den Engel erst einmal deutlich machen, dass seine Frau Maria vom Heiligen Geist schwanger ist. Ich fand, diese Aufklärung war wahrscheinlich für Josef ziemlich nötig in dieser Situation. Und genau in der Phase als Traum geschickt, in dem es vielleicht für Maria richtig schwierig geworden wäre, wenn Josef sich von ihr abgewandt hätte. Und insofern kann man sagen, es ist wie eine Bridge over troubled water, was man vielfach im Leben ja erlebt, dass es sehr viel Turbulenz gibt und dass man manchmal den Eindruck hat, man braucht auch eine Botschaft, die einen rüberführt über eigene Verirrungen und auch Verwirrungen und Verstörungen.
Träume tauchen in der Bibel immer wieder und meist an entscheidenden Stellen auf, sagt die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers.
Träume in der Bibel sind oft die letzte Rettung. Eine Rettung in einer sehr gefährdeten Situation. Und sie sind ein Abbild der Anderswelt, die faszinierend sein kann und genauso auch verstörend. Sehr oft bekommt die Botschaft Gottes dabei eine ziemliche Eindeutigkeit. Vermittelt oft durch einen Engel, also den Boten Gottes, der dann in Sprache fasst, was dieser Traum bedeuten soll.
Kirsten Fers ist sicher, Josef war ein Träumer. Kein Spinner, sondern jemand, der seine Träume ernst nahm.
Ich glaube, dass Menschen heutzutage viel zu wenig ihren Träumen zutrauen, weil sie ja auch eine Sprache der Seele sind. Also sie bringen zur Sprache oft das Unsagbare, auch das Unsagbare zwischen Menschen und geben im Traum dafür ein Bild.
Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
Josef wird meines Erachtens immer ein bisschen lächerlich gemacht. Also so ein Mann, der sich nicht durchsetzen kann nach dem Motto, Weichei-Mann an der Seite. Und im Grunde müssen wir sagen, dass er eine Vorbildfunktion hat, weil er für seine Frau und sein Kind einsteht. Und das ist als Mann, was Frauen sich in einer Geburtssituation, in der sie sehr verletzlich ja auch sind, doch wünschen. Ein Mann, der an der Seite bleibt und nicht weggeht.
Sagt die evangelische Theologin Margot Käßmann. Und auch Christoph Hutter sieht Josef durchaus als Vorbild. Hutter ist Leiter der katholischen Ehe- und Familienberatung im emsländischen Lingen.
Wir erleben, dass Männer extrem loyal sein können. Auch in Situationen, wo sie sehen, da ist ein Kind, das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht von mir ist, dass sie trotzdem das Spiel mitspielen, dass sie über Jahre hinweg auch die Kinder nicht drüber aufklären, weil sie einen Impuls haben, die Kinder zu schützen, um in dieser Loyalität erstmal die Familie zu stabilisieren.
Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns.
Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.
Meines Erachtens ist die ganze Frage der biologischen Jungfräulichkeit Marias völlig überhöht worden. Wir müssen ja immer bedenken, dass die Weihnachtsgeschichte erzählt wurde von Ostern her. Dieser 33-Jährige wird gekreuzigt und die Menschen glauben, dass der Tod bei ihm nicht das letzte Wort hat. Also versuchen sie zu rekonstruieren, wann und wie ist er denn geboren, unter welchen Umständen. Aber es war niemand dabei, niemand war dabei und hat das gefilmt. Dann musste das überhöht werden, das Geburtsdenken und die Weissagung aus Jesaja, eine junge Frau wird schwanger werden, die erstmal Alma, eine junge Frau heißt im Hebräischen, wird übersetzt ins Griechische und das heißt Parthenos, die junge Frau. Und Parthenos ist im Griechischen mit dieser ganzen sexuellen Jungfräulichkeit dann befrachtet. Das hat aber für die Jesusgeschichte, die Auferstehung, die ja das Zentrum ist, überhaupt nichts auszusagen.
Zumal Margot Käßmann überzeugt ist, es war keine Jungfrauengeburt.
Für mich war Maria eine junge Frau und Josef der Vater dieses Kindes.
Josef, der Vater des berühmtesten Kindes der westlichen Zivilisation, taucht in der Bibel nur an 3 Stellen auf. Kein einziges Wort ist von ihm überliefert. Josef von Nazareth hatte es nicht immer leicht. Auch in der Kirchengeschichte spielt er zunächst nur eine Nebenrolle, sagt die Kunsthistorikerin Claudia Höhl. Sie ist Direktorin des Hildesheimer Dommuseums.
Er wird natürlich gezeigt bei der Geburt Christi. Das haben wir hier zum Beispiel auf der berühmten Bronzetür Bischof Bernwarts. Es gibt einen ganz klassischen Gestus. Also er sitzt meistens am Rand der Darstellung und hat so den Kopf ein bisschen nachdenklich aufgestützt. Er denkt nach, wie das alles überhaupt passieren könnte. Aber er hat zunächst einmal keine eigene Darstellung sozusagen als autonomes Heiligenbild.
Der Volkskundler Walter Pötzel hat über 200 Josefs Bilder analysiert und dabei festgestellt, dass Josef immer wieder anders dargestellt wird. Seine Erscheinung in den ersten Jahrhunderten bis zum Mittelalter ist vom Zweifel geprägt. Manchmal träumt er nur so vor sich hin.
Dann kommt im Verlauf des 12. Jahrhunderts eine Phase im Josefsbild, wo er sehr oft den Heiligenschein verliert. Nur der Maria und dem Kind einen Schein zu geben. Sogar der heiligen Birgitta einen Heiligenschein zu geben, aber dem Josef nicht. Das sagt natürlich was aus. Man hat ihn nicht zur Gruppe der Heiligen in dem Sinn gezählt.
Doch im ausgehenden Mittelalter wird ein neues Josefsbild sichtbar, erläutert Claudia Höhl.
als Josef dann zunächst einmal ja in einer sehr positiven Vaterrolle erscheint. Das haben wir dann so in der Tafelmalerei zum Beispiel des 15. Jahrhunderts, dass er also ein treu sorgender Breikocher wird, der also richtig tatkräftig bei der Kinderpflege mithilft.
Gemälde, auf denen Josef die Windeln wäscht, den Brei für das Jesuskind kocht und eine Pfanne in der Hand hält.
5 Eier, 6 Eier sind da aufgeschlagen. Und wenn man so ein bisschen der Sache nachgeht, womit wurde eine Wöchnerin denn versorgt? Die braucht was Stärkendes. Und Stärkendes sind Eier, die sind leicht verfügbar. Die kann man in die Pfanne schlagen und er rührt da um und sorgt sich, ist offensichtlich überzeugt von seiner Kochkunst.
Walter Pötzl zeigt auf ein Bild des Ulmer Meisters Hans Mulcher.
Da kommen die Könige zur Würdigung. Und er hat gekocht und kommt mit seiner Moospfanne und ist ganz ungehalten. Der Künstler malt seinen ganzen Ärger, dass jetzt die Könige daherkommen, wo er doch gerade dem Jesuskind und der Maria das Mus gekocht hat. Also es spielen da auch so richtig menschliche Dinge mit herein.
Ja, er macht also alles. Er ist der Rundum-Hausmann, kann man nicht anders sagen.
Der erste Hausmann der Weltgeschichte.
Walter Pötzl weist darauf hin, dass Josef seit dem ausgehenden Mittelalter immer öfter in heiligen Kalendern auftaucht, und zwar mit dem Beinamen Josef Nutritor.
Josef, der Ernährer der Familie. Und aus dieser Nutritor-Benennung erwächst die Umsetzung im Bild mit dem Kochen.
Der 78-jährige Volkskundler, emeritierter Professor der Universität Eichstätt, macht noch auf eine Besonderheit aufmerksam. Die Beinlinge, Vorläufer der Hose. Vor allem im Mittelalter waren die einzeln getragenen Hosenbeine sehr populär.
Also in Sterzing von dem Mulcher hängt ein Bild, wo man klar sieht, wie der Josef seinen Beinling auszieht, um draus Windeln zu machen. Dann wird so besungen und so. Josef zog sein Höslein aus und macht den Kindlein Windlein draus.
Die Josefshosen, die Reliquie, diese Strumpfhose, die soll sich im Domschatz von Aachen befinden.
Erläutert der katholische Theologe Manfred Becker-Huberti.
Die Windeln ist theologisch gesehen natürlich der Hinweis darauf, dieser Jesus war Gott und Mensch zugleich. Und wenn er auch Mensch war, dann hatte er natürlich auch etwas abzugeben, was in der Regel übel riecht, wenn man es aus der Windel auspackt.
Alle 7 Jahre werden in Aachen diese angeblichen Windeln Jesu der Öffentlichkeit präsentiert. Im Mittelalter trugen die Bilder vom breikochenden und windelwaschenden Josef allerdings nicht zu seinem Ruhme bei, meint Walter Pötzl.
Eine ehrenvolle Männertätigkeit war es nicht.
Erst nach dem Mittelalter entwickelte sich ein anderes Josefsbild. Die Trierer Kunsthistorikerin Barbara Mikuder-Hüttel hat über die Ikonografie des heiligen Josef im 17. und 18. Jahrhundert promoviert.
Er wird dann seit der Mitte des 17. Jahrhunderts als junger Mann dargestellt, mit christusähnlichen Zügen. Und man sagt dann, jemand, der so wichtig ist für die Jugend Christi, kann kein alter, klappriger Mann gewesen sein.
In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreich, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef.
Das ist ja ein Prozess, der damals beginnt. Auf einmal wird der Josef im Kanon der Messe genannt. Weil man sieht, was der auf sich genommen hat, wenn man die biblischen Texte nimmt, dann muss jeder Mann sagen, also wäre nicht mein Part, gell?
Und Josef wird gesellschaftspolitisch in die Pflicht genommen. Nach der verheerenden Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges suchten die weltlichen und kirchlichen Machthaber nach christlichen Leitbildern. Die Moral lag danieder, klagten die Herrschenden. Zur sittlichen Aufrüstung wurde die heilige Familie entdeckt, mit Josef als einer starken Vaterfigur.
Es sind einmal die Reformorden, vor allen Dingen die unbeschuhten Karmeliter, Teresa von Avila, die ihn als ihren Patron anruft. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist das Kaiserhaus in Wien, das in ihm eben den Reformheiligen par excellence, insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg gesehen hat.
Eine ganz wichtige Rolle. In der Gegenreformation spielen dann die Jesuiten. Die Jesuiten tragen dazu bei, dass der Josef wieder so aus dieser leicht verächtlichen Rolle des Hausmanns herauskommt und zum würdevollen Heiligen wird.
Doch das neue Image lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Bücher und Bilder, Lieder und Predigten waren die damaligen Massenmedien.
Das dauert aber 3 Generationen, dass der heilige Josef, sagen wir auch im theologischen und liturgischen Bereich, eine Aufwertung erfuhr, dass er wieder stärker in den Kalendaren auftaucht.
Ob ein Heiliger im Volk populär war oder nicht, lässt sich leicht an den Namen feststellen, die Eltern ihren Kindern geben. Walter Pötzl hat einmal die Namen der Bischöfe und kirchlichen Würdenträger im Mittelalter unter die Lupe genommen.
Ein einziger, das ist die absolute Ausnahme, heißt Josef von Hunderten. Oder auch in Bürgerlisten oder Zunftlisten. Kein Mann heißt im Mittelalter Josef.
Auch das ändert sich Mitte des 17. Jahrhunderts.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg ist es so, dass Josef einer der beliebtesten Bubennamen wird.
Und der Name hält sich lange im Ranking der beliebtesten Jungennamen, bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wird Josef, vor allem bei katholischen Eltern, noch einmal sehr populär. Über 300.000 Josefs gibt es heute in Deutschland. Die meisten davon leben in Bayern. Bei jungen Eltern ist der Name dagegen nicht so beliebt. Im aktuellen Ranking der Lieblingsnamen liegt Josef auf Platz 184. Vor 300 Jahren sah das ganz anders aus. Das Image des Josef wurde von den Habsburgern heftig aufpoliert.
Er wird von den Kaisern zum Landespatron der einzelnen Länder erhoben. Das fängt mit Böhmen an, bis er dann zum Schluss Ende des Jahrhunderts der Patron des ganzen Heiligen Römisch-Deutschen Reiches ist. Der letzte Akt ist dann, dass er zum Patron des Kaiserhauses wird, was sich ja auch zum Teil in den Namensgebungen der Kaiser, der ganzen Josefs, niederschlägt.
Papst Pius IX. Erklärte den heiligen Josef 1870 zum Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche. Papst Leo XIII. Würdigte in seiner Enzyklika Quamquam Pluries von 1889 nachdrücklich die hervorragende Verehrung des heiligen Josef. Der 19. März wird zum gesetzlichen Feiertag, in Bayern noch bis 1969. Je nach gesellschaftlicher Situation musste Josef für vieles herhalten, sagt der katholische Buchautor Manfred Becker-Huberti.
Das 19. Jahrhundert pädagogisiert diesen Mann und macht aus ihm dann denjenigen, der diesem kleinen Jesuskind beibringt, wie man die Werkstatt fegt und wie man Balken sägt und ähnliches mehr. Das heißt, hier wird der in die Pflicht genommen, um eine zeitgenössische Idee der Erziehung umzusetzen. Der Vater wird zum Vorbild stilisiert und das geht auch mit Hilfe des Josef. Das ist natürlich etwas, was einigen den Brechreiz nahegebracht hat, diesen Josef in dieser Form da vergewaltigt zu sehen. Aber es hat gewirkt, es hat eine Zeit gegeben, wo dieser Josef eben der Prototyp des väterlichen Seins war.
Und er war ein ganz besonderer Heiliger, sagt der hannoversche Kabarettist und katholische Theologe Matthias Brodowy.
Ich finde das ja sehr lustig, dass wir in der katholischen Kirche diese Heiligen haben und dass es für alles, für Halsschmerzen, für Schnupfen, für jeden Berufsstand, sogar für die Komiker, einen eigenen Heiligen gibt. Und ich finde natürlich, wenn Josef, der Stiefvater sozusagen dieses Jesus von Nazareth, ein Zimmermann war, dann ist das für mich klar, das muss natürlich der Patron der Zimmermänner sein. Und damit haben die natürlich die allererste Wahl an Heiligen. Alles, was danach kommt, ist ja sozusagen dann erst zweite, dritte Garde. Und Josef ist dann schon ein Premium-Heiliger.
Ein Premium-Heiliger, aber nicht nur für die Zimmerleute. Im 19. Jahrhundert wurden seine Zuständigkeiten erweitert.
Als die Arbeiterschaft aufkam und man den Arbeitern halt auch einen Heiligen darstellen als Zimmermann, bot er sich natürlich da an, denn wenn sie sonst das breite Spektrum der Heiligen, also der offiziellen Kanone, dann sind das meistens Klerikale oder Nonnen. Vielleicht der König oder Herzog, also so der normale Laie hat da kaum eine Chance.
Josef passte wunderbar ins damalige katholische Konzept, sagt der Theologe Michael Bangert.
Das steht ja im Zusammenhang damit, dass die römisch-katholische Kirche im Verlauf des 19. Jahrhunderts so eine Tendenz hat, die Wirklichkeit zu verdoppeln.
Zur Zeit des Kulturkampfes entstehen in Preußen parallel zu den weltlichen Institutionen katholische Schulen, katholische Sportvereine, katholische Gewerkschaften.
Man wollte die sozialistisch geprägte Gewerkschaftsbewegung einfach nicht in diesem Sinne akzeptieren. Da können sich Katholiken nicht anschließen. Da sind sie viel zu gefährdet, da sind sie viel zu fremd. Sondern sagte, wir haben etwas Eigenes und dafür haben wir auch einen Patron, nämlich den Heiligen Josef, der ja selber Arbeiter war.
Dieser Josef war halt jemand, der nicht aus einer vorgegebenen Ordnung ausbrach, sondern in ihr blieb. Das war natürlich das Beispiel, das die Kirche im Auge hatte, während die sozialistische Bewegung durchaus sah, dass man die alten Systeme brechen muss. Und da war die Kirche natürlich nicht von entzückt.
Josef, ach Josef, was willst du so keusch? Das Küssen macht so gut wie kein Geräusch.
Josef ist zudem der Patron der jungfräulichen Menschen und der Ehe. Auf Bildern wird er oft mit der weißen Lilie dargestellt, einem Symbol der Keuschheit und Reinheit. Der Tübinger Theologe Karl Josef Kuschel.
Er wurde spirituell überhöht als Symbolgestalt für Reinheit und Keuschheit. Denken Sie an das Stichwort Josefsehe.
Eine Josefsehe, auch Engelehe, weiße Ehe, Jungfernehe, ist eine Form der Ehe, in der insbesondere aus religiösen Gründen auf Geschlechtsverkehr verzichtet wird. Der Begriff ist hergeleitet vom heiligen Josef, der nach Tradition und Lehre der katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen eine jungfräuliche Ehe mit Maria geführt hat.
Das wurde ja als Ideal propagiert, weil man eben davon ausging, Maria und Josef waren eben nicht ein Ehepaar, sondern er hat eben auf Geschlechtlichkeit verzichtet und insofern wird er eben zum Symbol für Reinheit und Keuschheit.
Dabei soll Jesus Geschwister gehabt haben, die wohl kaum alle vom Heiligen Geist gezeugt wurden.
Also eine Entsexualisierung findet damit statt und eine Entkörperlichung findet damit statt. Die ideologischen Interessen dahinter sind durchschaubar und aus heutiger Sicht zweifellos kritisierbar.
Josef hat einen langen Weg durch die Kirchengeschichte zurückgelegt, mit Höhen und Tiefen. Aber wie blicken wir heute auf ihn und die heilige Familie? Die evangelische Genderforscherin Chantine Nierop und der katholische Familientherapeut Christoph Hutter kommen da zu ähnlichen Antworten.
Ich denke, es ist sehr interessant, dass in der Weihnachtsgeschichte die sogenannte heilige Familie nicht dem heutigen traditionellen Familienbild entspringt. Und das, denke ich, müsste auch viel klarer hervorgehoben werden in viele Weihnachtspredigten. Wenn es heutzutage heißt, oh, die moderne Genderforschung ist ein Angriff auf das christliche Familienbild. In der Bibel gibt es viel mehr Patchwork-Familien, als man denkt. Und sogar in der großen Weihnachtsgeschichte ist von einer Patchwork-Familie die Rede.
Als Familienberater finde ich das ganz, ganz wunderbar, dass die heilige Familie eben nicht so eine romantische Sonntagnachmittag-Familie ist und trotzdem und vielleicht gerade deswegen heilige Familie, weil echte Familie, das ist für uns ein Pfund, mit dem wir absolut wuchern können.
Doch Josef ist bis heute eher eine Randfigur, zum Beispiel im Krippenspiel am Heiligen Abend. Für Karl Josef Kuschel und Margot Käßmann ist es daher Zeit, einen neuen Blick auf den alten Josef zu werfen.
Josef gibt nicht einem Macho-Ideal nach, was ja von den gesellschaftlichen Verhältnissen her durchaus nahegelegen hätte, eben seine Braut zu beschuldigen und sich empört von ihr abzuwenden, sondern er achtet auf das tiefer liegende Zeichen, was damit verbunden ist. Und insofern kann man sagen, stellt er seine männlichen Interessen, seine maskulinen Macho-Interessen gewissermaßen zurück und schaut etwas mehr in die Tiefe.
Wir könnten schon Josef als neuen Mann sehen, der sich auch nicht ablenken lässt von dem, was die Leute sagen, sondern sagt, ich stehe zu dieser Frau, was immer jetzt auch ist mit dem Kind, sondern ich begleite sie und bin für sie und das Kind da. Also da hat er schon eine Vorbildfunktion. Wir könnten ihn ruhig ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, schon allein in der Krippenkonstellation.
Vom Träumer zum Arbeiterpatron, die schillernde Geschichte des Josef von Nazareth. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Technik Jörg Wanke, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Jan Ehlert. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.